HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Es gibt wieder etwas mehr Sozialwohnungen in Hessen. Das ist doch eine wahre Erfolgsgeschichte, meint zumindest Wirtschaftsminister Al-Wazir von den Grünen. Opposition, Verbände und Wirtschaft sehen das aber anders. Wohnen ist mittlerweile für viele Menschen schon fast zum Luxus geworden, gerade in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist daher eine der wichtigsten Aufgaben der Landesregierung. Und endlich sei die Trendwende auf dem Wohnungsmarkt geschafft, heißt es zumindest vom grünen Wirtschaftsminister Al-Wazir. Viele neue Sozialwohnungen seien gebaut worden, doch die Reaktionen darauf sind nicht gerade euphorisch. Warum genau, berichtet Andreas Meyer-Feist.
Wird es besser oder wird alles nur noch schlimmer am Wohnungsmarkt? Darauf hat der grüne Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir eine Antwort parat, die zumindest eine gewisse Hoffnung auf Besserung durchscheinen lässt. Inzwischen gäbe es rund 82.000 Sozialwohnungen in Hessen. Die Zahl der geförderten Wohneinheiten für Menschen mit geringem, aber auch mittleren Einkommen steige wieder. Die jahrelang rückläufige Entwicklung habe in den beiden letzten Jahren gestoppt werden können. Problem: Der Bedarf an Wohnungen steigt weiter, nicht nur bei den geförderten Wohneinheiten. Tarek Al-Wazir rechnet damit, dass in diesem und im nächsten Jahrzehnt knapp 370.000 Wohnungen in Hessen dazukommen müssen, um den Wohnungsmarkt tatsächlich zu entspannen.
Also müssen wir alles dafür tun, dass wir diesen Trend wirklich verstetigen und auch zusätzliche Wohnungen bauen, auch in diesem und im nächsten Jahr.
Es soll sich für Bauherren wieder lohnen, in neue Projekte Sozialwohnungen einzuplanen, nachdem jahrzehntelang tausende Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen seien. Ist das Land also auf einem guten Weg oder ist das alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Gerade der Mangel an Sozialwohnungen werde sich kaum noch beheben lassen, befürchtet Eva-Maria Winkelmann vom Hessischen Mieterbund.
Wir haben vor ungefähr 30 Jahren hatten wir noch eine 250.000 sozial geförderte Wohnungen in Hessen und mittlerweile sind es um die 80.000. Also das heißt deutlich weniger. Und wenn man dann ein paar mehr hat als im Jahr davor, dann kann man noch nicht von Trendwende sprechen, zumal wir davon ausgehen, dass es sich in diesem Jahr wieder umkehrt.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei katastrophal. Allein in Frankfurt habe die Hälfte der Mieterinnen und Mieter Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Aber nur sehr wenige Menschen würden sie auch bekommen. Die Opposition im Landtag kritisiert die Wohnungspolitik der schwarz-grünen Koalition als nicht ausreichend. Die SPD-Landtagsabgeordnete Elke Barth forderte Tarek Al-Wazir auf, konkret zu sagen, wie er die Bautätigkeit nachhaltig ankurbeln will und welche Förderprogramme wie ergänzt werden sollen. Bisher habe er dazu nichts gesagt.
Ohne staatliche Unterstützung, massive Förderdarlehen, aber auch Zuschüsse wird man den Dampfer auf Dauer nicht drehen können.
Viele geplante Neubauprojekte seien wegen der aktuellen Unsicherheiten angehalten worden, räumt auch der grüne Minister für Wirtschaft und Wohnungsbau Tarek Al-Wazir ein.
Wir werden die Förderbedingungen für den geförderten Wohnraum nochmal deutlich verbessern. Das soll auch Wohnungsbaugesellschaften die Sicherheit geben, dass man damit auch kalkulieren kann. Und wir hoffen darauf, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass hier nur mal kurz die Pause-Taste gedrückt wurde bei diesen ganzen Neubauprojekten und es dann im Laufe des Jahres wieder anspringt.
Ziel der Landesregierung sei es, dass alle Menschen angemessene Wohnungen zu bezahlbaren Preisen finden könnten.
Andreas Meyer-Feist über den sozialen Wohnungsbau in Hessen. Es gibt wieder etwas mehr Sozialwohnungen und das feiert Wirtschaftsminister Al-Wazir von den Grünen als großen Erfolg. Doch aus der Wohnungswirtschaft und der Opposition gibt es Kritik. Denn auf dem Immobilienmarkt insgesamt wird das Angebot ja immer knapper. Die angebotenen Wohnungen sind entweder überteuert oder müssen für viel Geld instand gesetzt werden. Doch was tun, wenn das erste Kind kommt oder ein neuer Job ruft und man notgedrungen umziehen muss? Wer bereits eine Immobilie hat und aus familiären Gründen oder beruflichen Gründen den Wohnort wechseln muss, für den könnte ein Wohnungstausch eine echte Alternative sein. Aber Achtung, es geht hier nicht um den altbekannten Haustausch für einen Urlaub, sondern um einen Tausch für immer. Wie das genau funktioniert, berichtet Christoph Dörr.
Vor 7 Monaten ist Philipp zur Welt gekommen. Seitdem sieht es bei Familie Baumgarten oft so aus. Mama Inma und der Kleine spielen. Während Papa Christian auf dem Sofa sitzt und Homeoffice macht. Und dann ist da ja auch noch Sophia, Philipps 4 Jahre alte Schwester. Mehr als ein Kinderzimmer gibt die 110 Quadratmeter große Wohnung aber nicht her. Und in dem steht auch noch der Kleiderschrank der Eltern. Kein Wunder, dass die Baumgartens sich jetzt vergrößern wollen.
Nachdem wir dann ein zweites Kind bekommen haben und wir gemerkt haben, okay, unsere Bedürfnisse verändern sich, sind wir auf Immo-Scout gegangen und haben einfach gemerkt, okay, der Markt ist irgendwie total leer. Es gibt keine interessanten Objekte. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht kommen wir über die Tauschagentur an Objekte, die wir ansonsten auf dem freien Markt so nicht finden würden.
So ist vor einem Jahr der Kontakt zu Julia Feldkamp entstanden, die eine Agentur betreibt, die auf Immobilientausch spezialisiert ist.
Das Thema ist so ein bisschen, dass es im ersten Stock ist und keinen Aufzug gibt. Deswegen kommt es wahrscheinlich nicht für ein älteres Ehepaar in Frage, die jetzt praktisch Haus verkaufen und sagen, sie möchten keine Stufen mehr haben. Aber für eine Scheidung wäre es perfekt. Eine Familie, die ein Haus hat und plötzlich 2 Dreizimmerwohnungen oder eine Dreizimmer- und eine Vierzimmerwohnung brauchen.
Julia Feldkamp hat vor 2 Jahren ihre eigene Agentur gegründet, nachdem sie selbst ihr Glück in einer Tauschimmobilie gefunden hatte. Nach der Trennung von ihrem Mann war das gemeinsame Haus zu groß geworden.
Und dann habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der hat so aus Spaß zu mir gesagt, Frau Feldkamp, ich suche ein Haus in Wiesbaden. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Dann habe ich gesagt, okay, schön, ich suche eine Wohnung in Wiesbaden im Lichterviertel. Und dann hat er gesagt, ja, die habe ich. Ich sagte, oh, das ist aber ein toller Zufall, dann können wir ja tauschen. Es war wie so eine Schnapsidee und dann haben wir uns tatsächlich am nächsten Tag getroffen.
Und kurz danach hat sie beschlossen, ihre Arbeit als Architektin an den Nagel zu hängen und die Agentur Change Your Home zu gründen. Mittlerweile hat sie 4 Mitarbeiterinnen und weit mehr als 500 Tauschobjekte in ihrer Kartei. Wenn sich Kunden auf einen Tausch geeinigt haben, werden die jeweiligen Objekte professionell bewertet.
Das Haus kostet 600.000 und die Wohnung 400.000 und dann geht es ja eigentlich nur noch um den Wertausgleich. Das sind dann in dem Fall 200.000. Und dann würde man beim Notar einen Tauschvertrag machen.
Auch Kai Warnecke, der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, hält den Immobilientausch für eine sinnvolle Alternative. Er warnt aber davor, den Tausch selbst abwickeln zu wollen.
Der finanzielle Aufwand beim Tausch von Eigentum ist genau der gleiche wie beim Kauf und Erwerb, denn schließlich wird an dieser Stelle nur der Kaufpreis gegeneinander verrechnet. Die Grunderwerbsteuer wird in voller Höhe fällig. Der Notar muss in voller Höhe bezahlt werden.
Vom Vertragsabschluss ist Familie Baumgarten noch ein ganzes Stück entfernt. Ihre 3,5 Zimmer Altbauwohnung mitten in Wiesbaden hat einen Wert von 650.000 Euro, den sie bei einem Tausch angerechnet bekämen. Sie gehen davon aus, dass Philipp spätestens in 3 Jahren sein eigenes Zimmer braucht. So viel Zeit haben sie, um eine schöne Tauschimmobilie zu finden.
Tauschen statt mieten oder kaufen. Auf dem angespannten Immobilienmarkt könnte das für viele die Rettung sein. Wie so ein Immobilientausch für immer genau funktioniert, darüber hat uns Christoph Dörr informiert. Tausende Tote und Verletzte, ganze Städte und Dörfer in Trümmern. Nach der Erdbebenkatastrophe ist die Not in der Türkei und Syrien riesengroß. Weltweit beginnen Hilfsaktionen, auch bei uns in Hessen. Denn gerade in den mittelhessischen Städten wohnen viele Menschen, die ihre Wurzeln in den Erdbebengebieten haben. Wer kann, versucht jetzt zu helfen. Das hat hr-Inforeporter Alexander Gottschalk zum Beispiel in Friedberg und in Gießen erfahren.
Seit fast 2 Tagen steht das Telefon von Sinan Karanfil kaum mehr still. Immer wieder rufen ihn Menschen an, die spenden wollen für die Erdbebengebiete in der Türkei. Mit seinem Fußballverein Türk Gücü Friedberg hat Karanfil noch am Montagabend eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt.
Teilweise wollte jeder helfen, hatten aber keine Anlaufstation gehabt. Und deswegen kam das auch gut, dass wir das als Verein in Friedberg zentral gemacht haben.
Innerhalb von wenigen Stunden kommen im Vereinsheim in Friedberg über 200 Kartons mit Wintermänteln, Decken und Windeln zusammen. Das Verpacken und Sortieren, auch ein emotionaler Kraftakt.
Für uns alle nicht so einfach. Teilweise auch Tränen geflossen, war ja nicht so, dass man da jetzt einfach Spenden da verpackt. Ja. Da hat man halt die ganzen Betroffenen da schon vor Augen gehabt. Dann.
Auch 40 Kilometer weiter nördlich in Gießen gibt es Hilfsaktionen. Hier hat Bauunternehmer Halit Demiroglu seine Lagerhalle in der Lahnstraße freigemacht. Sie soll zentrale Anlaufstelle für Spenden aus der Region werden.
Unsere türkische Leute und auch deutsche Kollegen, die haben uns Unterstützung gemacht. Jede Menge Leute hat sich gemeldet. Heute ist Zusammenhalt und Zusammenarbeiten auch.
Im 10-Minuten-Takt fahren Autos auf den Hof, vollgepackt mit Kleidung, Verbandszeug, Babybrei. Die Fahrer kommen aus Marburg, Herborn und Wetzlar. Die Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer, sie überwindet nicht nur Stadtgrenzen, sagt auch Serkan Görgülü von der türkisch-islamischen DİTİB-Gemeinde in Gießen.
Es macht uns glücklich, dass hier wirklich von allen Vereinen und von allen Bevölkerungsgruppen, also da halten wirklich in dem Moment alle zusammen. Die christliche Gesellschaft hat sich informiert und unterstützt uns. Die aramäische Gesellschaft, die sind hier vor Ort, packen mit an. Dann wirklich von allen türkischstämmigen Vereinen, alle muslimischen Gemeinden, die hier auch mit anpacken. Da sieht man mal auch, dass das glaubensübergreifend ein Zusammenhalt da ist, ja, wenn es um das Thema geht. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir alle Menschen in so einer Sondersituation zusammenhalten können und da unterstützen, wo etwas nötig ist.
Mindestens bis Freitag wollen sie hier in Gießen noch Spenden sammeln. Per LKW werden diese dann zum Flughafen Frankfurt gebracht. Von dort geht es mit dem Flieger direkt nach Istanbul, dann weiter in die Erdbebengebiete im Südosten der Türkei, wo die Hilfe aus Hessen so dringend gebraucht wird.
Hilfe für die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien. Diese Hilfe kommt auch aus Hessen. Und über die Hintergründe hat uns Alexander Gottschalk informiert. Noch ist es bitterkalt draußen, aber es dauert nicht mehr lange. Dann ist die dunkle Jahreszeit vorbei, der Frühling steht vor der Tür. Tja, und wer es kaum noch erwarten kann, im Palmengarten in Frankfurt öffnet jetzt am Donnerstag die Frühlingsblumenschau. Und das schon 6 Wochen vor dem eigentlichen kalendarischen Frühlingsbeginn. HR-Inforeporterin Hanna Immich hat schon mal einen Blick geworfen auf das bunte Blumenmeer.
Durch die großen Glasfenster scheint die Sonne. Ein Blütenmeer aus Tulpen, Narzissen, Hyazinthen blüht in den verschiedensten Farben. Es duftet nach Frühling, im Hintergrund plätschert ein kleiner Brunnen. Gärtner Jonas Glaser hat die Frühlingsblumenschau im Palmengarten konzipiert.
Also wir haben in der Halle 50.000 Blumenzwiebeln untergebracht. Wir haben einen Farbverlauf gestaltet, dass man einfach den Frühling sieht. Also wir fangen mit kühleren Tönen an am Anfang der Halle und steigern uns zu den richtig grellen Gelb- und Rottönen, damit der Frühling auf einen richtig wirkt und strahlt.
Damit das klappt, wurde den Blumen vorgegaukelt, dass es schon soweit ist. Sie wurden quasi überlistet, erklärt Glaser.
Wir erzeugen den Frühling ja künstlich. Also die Zwiebel wird gekühlt. Wir tun sie quasi in den Winter etwas früher bringen und dann tun wir auch die wärmeren Temperaturen künstlich erzeugen. Sie wird dann auf 20 Grad hochgewärmt und dadurch treibt sie früher. Und sobald sie Farbe zeigt, ist sie bereit zum Pflanzen und so schaffen wir es, den Frühling 6 Wochen vorzuziehen.
Für die Ausstellung wurden 50.000 Blumenzwiebeln gesetzt, in den verschiedensten Größen, von der fast tennisballgroßen Narzissenzwiebel bis hin zu nur 2 Zentimeter kleinen Blumenzwiebeln. Aber nicht nur drinnen, auch draußen beginnt der echte Frühling schon ganz langsam. Auch auf dem Außengelände des Palmengartens findet man schon die ersten Vorboten, erklärt Botanikerin Hilke Steinicke.
Wenn man genauer hinguckt, kann man schon eine ganze Menge finden, also die Klassiker, Schneeglöckchen, Winterlinge, die ersten Zwergiris habe ich schon gesehen.
Besucherin Bella kommt fast täglich in den Palmengarten und liebt die Zeit im Vorfrühling.
Wir haben schon die ganzen Knospen beobachtet und wie weit die schon sind.
Die Frühlingsblumenschau guckt sie sich natürlich auch jedes Jahr an.
Das ist auch wunderschön. Da wird einem schon die ganze Palette vom Frühling schon mal vorgezeigt, was dann kommt hier in Natur. Also es macht echt Spaß.
Die Frühlingsblumenschau im Frankfurter Palmengarten startet jetzt am Donnerstag und läuft noch bis zum 26. Februar. Was die Besucher dort genau erwartet, darüber hat uns Hanna Immich informiert. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.